Ja, Gottes Segen euch, Kindern in euren Gruppen und den großen Mitarbeitern natürlich ganz besonders auch. Eine gesegnete, gute Zeit. Tschüss. Ja, wir haben Sonntag 1 nach der Gemeindefreizeit. Keine Angst, ich fange jetzt nicht eine neue Zeitrechnung damit an. Aber ich denke, es hat was, dass wir das doch noch mal im Blick haben. Denn Gott hat da meiner Meinung nach etwas gepflanzt, was auch für unsere Gemeinde nicht nur in einer Freizeit wichtig war, sondern auch unseren weiteren Weg als Gemeinde prägen und bestimmen darf. Ich will das mal so sagen. Ich denke, es war eine sehr schöne Freizeit und ich war sehr froh über alle Mitarbeit, über alles Zusammenwirken. Ich war sehr froh, dass Gott ein Thema gesetzt hat, das mit unserer ganz konkreten Situation als Gemeinde, mit unserem Miteinander sehr viel zu tun hat. Wir haben es gemeinsam in verschiedener Weise erarbeitet und uns reingestellt und ich denke, Gott möchte Fortsetzung machen. Das Thema hieß ja, nehmet einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes oder zum Lob Gottes. Und zwei Dinge sind so und so schon mal immer elementar wichtig, dass wir daraus leben, dass wir von Jesus Christus angenommen sind und dass wir das auch erleben, dass das unsere Alltagserfahrung ist, dass wir da richtig aus dieser Wahrheit leben, daraus unseren Wert schöpfen, daraus unsere Kraft schöpfen, daraus, und darin haben wir das neue Leben empfangen, daraus leben, das ist schon mal ganz wichtig. Uns ist es ja auch wichtig, Gott zu ehren für und zu seiner Ehre zu leben. Nicht nur mit unseren Liedern, sondern auch mit unserem Leben. Aber er hat uns auch in eine Baustelle hineingestellt, die sicherlich der Realität unseres Miteinanders, menschlichen Miteinanders, auch gemeindlichen Miteinanders entspricht. Die Frage nach dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns annehmen. Er hat das in den Mittelpunkt gestellt, dass das gelingen kann aus der eigenen Erfahrung des Angenommenseins, wie Christus euch angenommen hat, was ja Realität ist, was ja eine Wirklichkeit ist, was ja ein Fakt ist in unserem Leben. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, geliebt, angenommen, gehören zu ihm unumstößlich, auch in den Tiefen, in den Höhen unseres Lebens. Und jetzt möchte Jesus, dass das so kraftvoll, so gestaltend wirkt in unserem Miteinander, dass das auch auf der Ebene der Begegnung, auf der Ebene unseres Miteinanders Erfahrung wird. Und das ist auch eigentlich was Wunderbares. Aus dieser Qualität, wie Christus uns angenommen hat, unser Leben zu gestalten. Ich finde das wunderbar. Und das ist aber, ich gebrauche das Wort dafür, was nicht jeder sofort positiv assoziiert, ist aber eine Baustelle. Und das ist sicherlich nicht nur ein Tag eine Baustelle. Und nicht nur in der Freizeit ein Thema gewesen, sondern das beschäftigt uns weiter. Das kann immer wieder mal neu aufbrechen. Aber ich denke, dem sollten wir weiter Raum geben, da sollten wir weiter dranbleiben an diesem Thema, das Gott uns gesetzt hat. Ist vielleicht das eine, Mission ist ein Thema, das Gott gesetzt hat, aber das ist vielleicht ein Thema für unsere innere Situation als Gemeinde. Das Miteinander, die Annahme, dass wir darin weiter wachsen, dass das weiter so eine Gestalt bekommt, wie sie von Gott her möglich ist. Und da denke ich, da sind wir am Anfang, da dürfen wir weiter uns hinein entwickeln, hineinwachsen. Ein bisschen geht's weiter mit diesem Thema heute. Ich wollte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, ich habe das letzten Sonntag ja auch verhältnismäßig ernst und auch aufdeckend ein Stück ins Blickfeld gestellt, dieses Thema noch mal in der Predigt, wollte ich eigentlich gerne, oh Herr, nur auf Erbauung. Ich denke, Wahrheit Gottes will immer aufbauen, aber manchmal müssen erst Dinge auch ein Stück ins Blickfeld geraten, die der Veränderung bedürfen. In unserer Entwicklung, ganz normalen Entwicklung, da gehört ja eine Phase dazu, die einen Namen hat, der auch dann ganz viele Assoziationen auslöst, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ob wir mittendrin sind, ob wir indirekt Betroffene sind als Eltern, Pubertät. Pubertät, gehen wir mal ein bisschen humorvoll dran, ist die Phase, in der die Eltern besonders anstrengend sein sollen. Und Mark Twain hatte schon gesagt, als ich 15 war, war mein Vater unausstehlich. Ich war 25 und er war immer noch ein elender Besserwisser. Und heute, wo ich 40 bin, ist er richtig vernünftig geworden und man kann mit ihm reden. So kann man auch über Pubertät was sagen, so kann man dran gehen. So anstrengend diese Zeit der Pubertät für alle Beteiligten sein mag, diese Zeit ist wichtig. Sie markiert den Übergang vom Kind zum Erwachsenen, vom Unmündigen zum Mündigen. Wenn ein Kind ein lebensfähiger Erwachsener werden soll, muss es da durch und muss seine Erfahrung machen. Allerdings muss es auch irgendwann gut sein. Einem 13-Jährigen sieht man einige Linien noch milde lächelnd nach. Einem 16-Jährigen vielleicht auch noch. Bei 18-Jährigen runzelt man die Stirn über dieses kindische Verhalten. Und wenn derjenige 25 ist, hat man eventuell wenig oder kein Verständnis mehr für ein solches Verhalten. Und genauso geht es in Paulus mit seinen Geschwistern in Korinth. Und ich lese uns dazu Gottes Wort. 1. Korinther 3, die ersten vier Verse möchte ich uns dazu lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat für die Situation. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr die noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Erwachsen werden, geistlich erwachsen werden. Darum geht es dem Paulus. Und wenn Paulus das zum Ausdruck bringt, dann können wir immer sagen, und Gott noch unbeschreiblich viel mehr, weil der das nur mit seinen einfachen Worten zum Ausdruck bringen kann, was ein Herzensanliegen Gottes ist und für was Gott alles einsetzt, dass es Wirklichkeit in unserem Leben werden kann. Dafür gibt er uns, und das sehen wir auch im Text, etwas in unser Leben hinein, was uns eine ganz andere Möglichkeit der Persönlichkeit erschließt. Sein Geist wohnt in uns. Und Christus wohnt in uns und möchte alle Dinge unserer Persönlichkeit durchdringen und bestimmen. Erwachsen werden. Darum geht es. Nach Gottes Meinung sind die Geschwister in Korinth, ich darf das so sagen, in der Pubertät stecken geblieben. Sie wollen einfach nicht erwachsen werden. Eine kleine Orientierungshilfe zum Stichwort Milch, das kommt hier vor. Milch ist die grundlegende Nahrung eines neugeborenen Christen. Für Petrus war sie das Bild für Gottes Wort, das immer gute und richtige Nahrung ist. Für Paulus und auch für den Hebräerbriefschreiber ist die Milch und hier in unserem Text das Bild für einfache und grundlegende Unterweisung, die man am Anfang braucht und später ersetzt werden muss durch feste Nahrung. Das zweite, so auch eine kleine Verstehenshilfe, Entwicklung, geistliche Entwicklung ist normal, ist auch im Leben eines Christen eine Normalität, etwas, was ganz selbstverständlich dazugehört. Wir kennen das von den verschiedenen Bildern, die uns in der Bibel genannt werden, die Entwicklung beschreiben. Jemand, der zu Christus kommt, ein Kind im Glauben. Dann gibt es eine weitere Entwicklung, Jüngling im Glauben. Dann kommt dieses wunderschöne Bild von den Vätern und Müttern in Christus. Erwachsen werden. Da ist Entwicklung, die uns aufgezeigt wird. Ganz normal. Das heißt immer aber auch, man versteht nicht sofort alles. Man braucht Zeit. Auch im Blick auf die Dinge, die unsere Persönlichkeit betreffen, auch in der geistlichen Entwicklung, in der Reife. Man bekommt nicht alles sofort auf die Reihe. Da braucht es Prozesse. Und wir können da wieder bildlich, biblisch sprechen. Aussaat, Wachstum, Reifung, Frucht. Das ist normal, das gehört einfach dazu. Es gibt diese Notwendigkeit von Entwicklung und Wachstumsprozessen. Aber das Wesentliche ist, finden sie statt. Denn wenn nichts passiert, dann läuft etwas falsch, so wie in Korinth. Und das ist das, was der Paulus anspricht. Unser Text steht am Anfang des Briefes, des ersten Korintherbriefes. Paulus hatte die Korinther zuerst mit Zuspruch gewiss gemacht, dass sie zu Christus gehören. Hat er ausdrücklich deutlich gemacht. Später im Brief prangert Paulus dann noch echt unfassbare Missstände in der Gemeinde an. Hier aber deckt er ein grundsätzliches Problem auf. Gottes Reden wird begrenzt, sogar verhindert durch die unnatürliche Unmündigkeit der Korinther. Durch die unnatürliche Unmündigkeit der Korinther. Wenn wir das Problem bildhaft bezeichnen wollen, können wir sagen, sie brauchen noch Milch, obwohl sie Schwarzbrot bekommen könnten. Paulus muss ihnen noch Babymilch zu trinken geben, obwohl von ihrem Alter her, von der Entwicklung her schon lange eine leckere Schwarzbrotstulle mit viel, viel mehr Nährstoffen dran wäre. Er beklagt sich, dass er mit ihnen wie mit kleinen Kindern reden muss und nicht so mit ihnen reden kann, wie man das mit erwachsenen, gereiften Christen, und da hat er einen Anspruch, der scheinbar auch realistisch ist, dass da hätte schon was sein können in dieser Zeit, sich entwickeln können, wie man es mit erwachsenen Menschen eigentlich sollte. Wir kennen das, manche sind Lehrer von Beruf, an der Schule wird nach Lehrplan unterrichtet und in der 8. Klasse, da kommen Matheaufgaben dran, die derjenige dann nicht kapiert, der zu faul war, die einfachsten Grundrechenarten, das 1x1 und das, was da war, zu lernen, was in den ersten Klassen dran war. Und wie steht man davor? Man muss seinen Lehrplan durchziehen, aber eigentlich müsste man die Anfangsgründe ständig wiederholen, um da ein Niveau zu schaffen, auf dem sich weiter Dinge entwickeln können. Wie soll man mit Christen darüber reden, was es bedeutet, hingegeben nachzufolgen und Jesus und Menschen zu dienen, wenn an jeder Ecke der alte Adam durchbricht und selbst die absoluten Grundlagen des Glaubens noch nicht verinnerlicht sind. Und verinnerlicht heißt für mich, nicht im Inneren wirken konnten. Ich habe das in dem neuesten Gemeindebrief, im letzten Gemeindebrief ja geschrieben, in der Andacht zu Pfingsten über den Heiligen Geist. Der Geist Gottes erinnert uns an alle Wahrheit. Er leitet uns in alle Wahrheit. Und das heißt nicht, hier oben wird nur was, ah ja, da gibt's die und die Bibelstelle. Sondern erinnern heißt, er trägt es in unser Innerstes da, wo es seine Wirkung entfalten kann. Das tut der Heilige Geist. Er trägt es in unser Innerstes. Und das hat was mit uns zu tun. Lassen wir das in unser Innerstes gelangen. Lassen wir das von der Ebene des Wissens in die Ebene des Gestaltens in unserem Leben gelangen. Und das hat immer was mit Entscheidung zu tun. Es gibt viele Arten, auf Gottes Reden zu reagieren. Ich zeichne mal ganz grob 3 Arten, wie man auf Gottes Reden reagieren kann. Also reden, man liest sein Wort, man ist in der Stille, man wird von etwas angesprochen. Es kann ganz niederschwellig sein, dass der Ossi durch den Wald geht und wird einfach angesprochen von der Schönheit der Dinge, die er sieht, die weisen ihn auf Gott hin. Und das ist vielleicht ein Anschluss des Heiligen Geistes, jetzt Gott dafür zu danken. Aber er kann auch auf den Sparmodus schalten und sagen, ich bin noch zu müde. Dann entfaltet das seine Wirkung nicht. Der Anstoß, den ihm jetzt, dieser äußere Anstoß, der ihm jetzt gegeben wurde. Wenn wir das Wort Gottes lesen und da steht etwas, was mit unserer konkreten Situation zu tun hat in der Gemeinde oder in unserer persönlichen Situation, im Verhältnis, in Beziehungen, dann kann ich sagen, ja, schön, was da steht, die hatten ja Probleme und Gott hat die gelöst, toll. Oder ich kann sagen, das ist eine Antwort Gottes, da zeigt er mir was auf, ich will mich drauf einlassen, ich will da hinhören und genauer hingucken. Genauer hingucken, genauer das wirken lassen. Ich will das reinlassen. Also 3 Arten auf Gottes Reden zu reagieren. Und ich sage, das Wort Gottes ist potenziell Reden Gottes jeden Tag, in jeder Situation. Und ob es aktuelles Reden Gottes wird, hat nicht nur damit zu tun, wirkt der Heilige Geist, sondern auch, lasse ich es zu. Stelle ich mich von der Grundentscheidung darunter, unter sein Wort. Das Erste vielleicht ganz positiv, du gehst in die Gemeinde, aber auch im persönlichen Umgang mit Gottes Wort und du willst es bewusst, du hast diese Entscheidung getroffen und willst es auch zulassen, dass Gott redet und willst es, dass er dich verändert und dass du durch das Wort Gottes auch wächst, du willst das. Das hat was mit Realismus zu tun, mit Realismus, den der Geist Gottes in unser Leben auch hineinträgt. Er zeigt uns auch unsere Veränderungsbedürftigkeit. Und ganz viele, zum Beispiel Konfliktfelder, in denen wir stehen, Beziehungsprobleme und alles Mögliche, zeigen uns, dass da ein Bedarf an Veränderung ist, nicht nur beim anderen, auch bei uns selbst. Bewusst wollen, bewusstes Zulassen, das Suchen, dass Gott redet, die Entscheidung treffen, dass er einen verändert, den Wille haben, dass man wächst, dass man reif wird, dass man eine neue Persönlichkeit wird, in der sichtbar wird, dass Jesus in ihr wohnt und regiert. Du willst, was Gott für dich will. Du willst, was Gott für dich will. Und ich finde das begeisternswert. Und manchmal brauche ich auch den Vergleich zu meinem So-Sein, um da mich wieder neu für zu begeistern, was Gott aus meinem Leben machen möchte. Auch gerade im Wesensmäßigen. Das Zweite, du kannst in die Gemeinde, du kannst in der Gemeinde deine Zeit absetzen, dich mit allem Möglichen beschäftigen, das kannst du auch im persönlichen Umgang mit Gott, denn du hast ja den erwarteten moralischen Standard erreicht. Du bist ja irgendwie zufrieden mit dem, was da ist. Du musst nicht mehr hinhören, du hast es nicht mehr nötig. Das hat manchmal damit zu tun, dass wir eher immer sehen, die anderen haben es nötig, ich nicht. Dann passiert in der Regel nichts. Gott redet nicht. Beziehungsweise er redet, aber es kommt nicht an. Es kommt nicht an. Der Status quo bleibt bestehen, indem ich stecke, und das heißt Stagnation. Das kann man unheimlich kultivieren, dass man wichtige Themen grundsätzlich denkt, genau, richtig und wichtig. Aber ich brauche das nicht. Da geht es auch nicht weiter. Und ein dritter Schritt, da gibt es also verschiedenste noch dazwischen, aber ich nehme nur so grob gezeichnet, das ist immer ein Schritt zurück. Und dann sage ich mal Beispiele. Da sagt mir jemand, der zu Christus gehört, ist mir egal, was Gott da von mir will. Ich will jetzt nicht mehr warten und fängt eine Affäre an. Da gibt ein gläubiger Christ unumwunden zu, dass sein Umgang mit Geld falsch ist, aber weil es ja alle machen, macht er es auch. Oder hier im Text, die Geschwister in Streit und Zwietracht, Rivalität und Streit. Und die haben das zugelassen. Und sie rechtfertigen das auch. Und schaufeln damit weiter an den Gräben. Das geht bergab. Die Hartherzigkeit wird auf einmal wieder sichtbar, die vielleicht wesensmäßig zu dem nicht zu Gott gehörenden Menschen stärker gehört. Die Unversöhnlichkeit. Unser erster Gedanke hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was auch in der Freizeit gesagt wurde. Das können doch keine Christen sein. Wer so denkt, redet, handelt, der kann doch nicht wirklich bekehrt sein. Und das sagt der Paulus ja auch sehr drastisch. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Aber er sagt nicht, dass sie Gott nicht kennen. Er sagt nur, guck mal, auf welchem Niveau du bist, du Kind Gottes. Du Kind Gottes. Ich sage das nochmal, er spricht ihnen nicht ab, dass sie zu Christus gehören. Da hat er sich vorher drin gewiss gemacht. Er sagt nicht, das können keine Christen sein, sondern er sagt, Leute, ihr seid noch richtig unvernünftige, bockige, kleine Kinder, mit denen man dann auch zusätzlich nicht so reden kann, wie man es sollte und müsste. Ich wage da manchmal gar nicht hinzugucken, weil ich das eigentlich nicht schön finde, wenn ich mich selber so erlebe, wie so ein bockiges, kleines Blach, reagiere ich auf manche Probleme, die man mir macht, auf manche Schwierigkeiten. Man kann ihnen kein Schwarzbrot geben, das sagt Paulus, denn sie vertragen es nicht. Wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, es geht kein Weiterführen, es geht kein Stärken, kein Zurüsten, kein Wegweisen, kein Auftrag erteilen, geht nicht. Geht nicht, geht alles nicht. Sie vertragen es nicht. Sie sind da noch nicht gewachsen. Was verhindert das, heißt das doch in der Konsequenz, wenn ich das Wort mal lese. Was verhindert das? Was verhindert das vielleicht konkret in meinem persönlichen Leben, dass ich nicht auf dem Niveau lebe, das Gott schon für mein Leben vorhat? Worüber kann er mit mir nicht reden, was er vielleicht durch mein Leben wirken möchte? Wo kann er mich nicht gebrauchen, wo er mich gebrauchen möchte, weil das der Reife entsprechen würde, die eigentlich da sein dürfte und könnte? Ist doch ein schrecklicher Gedanke. Aber der wird hier transportiert in dem Wort. Man kann ihnen kein Schwarzbrot geben. Wenn man es ihnen hinhält, spucken sie das aus wie kleine Kinder. Gott will doch was Herrliches hervorbringen. Und ich sage das nochmal, kann man sich da nicht dran begeistern, wenn man das mal im Wort Gottes sieht, was er hervorbringen möchte in uns, was wesensmäßig auch wachsen darf in uns? Er will guter Wille Gottes, Wachstum und Reife, reife Christen, Väter und Mütter in Christus. Seine Kinder sollen erwachsen werden. Aber hier, wenn man Kleinkindern im Glauben Schwarzbrot gibt, also auch die Tiefe der Weiten Gottes vermittelt, auch die Ansprüche Gottes, auch die Aufträge Gottes, die zu unserem Leben gehören sollen, dürfen, verhalten sie sich wie bockige Kinder. Will ich nicht, brauche ich nicht, ist mir egal, lass mich damit in Ruhe. Baustelle, ne? Ich bin noch an der Baustelle. Das ist mir, wie gesagt, auch in der Freizeit deutlich geworden. Wir schließen die Baustelle nicht am Sonntagmittag. Wir stellen uns wieder in diese Baustelle rein. Ich stelle mich in diese Baustelle rein, die mein Leben betrifft. Vor einiger Zeit habe ich darüber predigt und gesagt, dazu brauchen wir Demut, an den Baustellen dran zu bleiben. Und wenn ich Gott Mühe mache mit meiner Sünde, dann stelle ich mich demütig auch in die Baustelle, die der andere mir macht mit seiner Sünde. Noch eine kleine Orientierungshilfe oder Verstehenshilfe. Wir sind in der Regel nicht als ganzes Kleinkind und wir sind in der Regel nicht als ganze Persönlichkeit pubertierend oder auch schon in allen Dingen erwachsener Christ. Es kann sein, dass man nur in einem Bereich, ich will das jetzt bildhaft so sagen, allergisch auf Schwarzbrot reagiert. Aber ein Bereich, wo man der gottgewollten Entwicklung im Wege steht, es gibt vielleicht einen Bereich, dein Bereich, wo du dich gegen den Willen Gottes sträubst. Und ich denke, das ist auch wieder ganz schwach ausgedrückt, da ist eine Dynamik, ein Wille Gottes. Der Heilige Geist zeigt uns gerne, wo Gott notwendigerweise seinen Finger drauflegen muss. Nimm dir dafür Zeit. Frag Gott. Bitte ihn darum, dich zu überführen. Das ist ja nicht einfach schön, aber es ist notwendig, um im Glauben weiter wachsen zu können. Wenn du nicht aus der Pubertät kommst, wenn du nicht weiter wächst und mündiger wirst, in dem Sinne, wie das Wort Gottes das beschreibt, dann ist die Frage schon mal nötig. Was ist da, dass Gott nicht weiter fortsetzt in meinem Leben machen kann? Und dann sage ich auch dazu, und wenn du jetzt sofort einen anderen Menschen vor Augen hast, der da mal endlich sich überführen lassen müsste vom Heiligen Geist, jetzt was Positives, das kann das ein Zeichen sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, dem anderen geschwisterlich zur Veränderung zu helfen. Aber es ist wahrscheinlicher ein Indiz für die eigene Unreife, vor der du die Augen weiter verschließen willst. Jetzt sollte jeder für sich fragen und hören, nicht für den oder die anderen. Das ist in der seelsorgerlichen Situation dran, dass man auch für andere mithört, was Gott ihm sagen will. Das ist in manchen Lösungen dran, wo man dran beteiligt ist, dass man fragt, was Gott sagen will, auch den anderen sagen will. Aber vom Grundsatz her ist mein persönlicher Umgang mit dem Wort Gottes, ist mein persönlicher Umgang mit dem Reden Gottes, mein persönlicher Umgang mit der Predigt so, dass ich sage, was willst du mir sagen? Und wenn ich merke, da fallen mir 10 Leute ein, kann ich nur sagen, blende sie aus. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Du brauchst nicht für andere hören, sonntags morgens oder an anderer Stelle in deiner persönlichen Zeit für Gott. Es sei denn, sage ich nochmal, du hast eine seelsorgliche Verantwortung, die dich ins Gebet für den anderen Menschen gebracht hat. Da darfst du gerne für den anderen hören. Es ist sehr aufschlussreich, woran es Paulus festmacht, dass die Korinther noch in der Pubertät hängen. In Vers 3a lesen wir, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert? Und dann wird ein Beispiel genannt, eine konkrete Situation, die ihn dazu veranlasst, das so drastisch zu sagen, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen. Ich hoffe nicht, dass da einer Fremdhörer ist. Gottes Wort sagt, an euren Früchten, auch an dem, wie ihr euer Leben lebt, seht ihr, ob ihr gereifte Christen seid, ob da etwas gereift und gewachsen ist oder nicht. Und die Frage des Paulus ist hier ganz klar rhetorischer Natur. Sie sollen selbst eine Antwort darauf geben. Er fragt, liebe Geschwister, wenn es noch Rivalität und Streit unter euch gibt, dann könnt ihr doch nicht allen Ernstes behaupten, ihr wäret geistliche Menschen. Oder? Kein Hintertürchen. Und ich sage immer, da redet jetzt nicht Paulus zu mir, da redet Gott. Kein Hintertürchen. Der bringt das so auf den Punkt. Da passt das nicht, dass ich sage, aber guck doch mal, in welchen Sachen ich schon alles super bin. Er sagt, wenn das jetzt in der konkreten Situation so ist, dass Streit da ist oder Rivalität, das sind Beispiele, dann ist das ein deutliches Zeichen davon, dass du an dieser Stelle nicht sagen kannst, du bist ein geistlicher Mensch. Wir reden nicht über unseren Stand in Christus, der ist sicher, wir gehören zu Christus. Wir reden über unseren Zustand. Und wir sollten uns nicht über unseren Stand verunsichern lassen, auch wenn manchmal deutlich über unseren Zustand geredet wird. Das ist auch Gottes Absicht überhaupt nicht. Jetzt bringt dieser Vers zwei große Gefahren des Missverstehens. Es kann dazu führen, dass wir verurteilen und damit richten. Schau dir den an, der kann ja wohl kein Christ sein, so wie der lebt. Vorsicht, ob jemand gerettet ist, das hängt nicht nur in seinem sichtbaren Leben. Es hängt nicht daran, wie wir ihn beurteilen. Der Paulus hat ja so ein bestimmtes Verhältnis, ein besonderes Verhältnis zu den Korinthern gehabt. Und denen schreibt er ja auch mal, Leute, ihr habt ein Urteil über mich. Das schreibt er dann ganz hart eigentlich. Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Weil das kein entscheidendes Urteil ist, weil es nicht die Wahrheit Gottes ist. Er sagt, ich habe auch ein Urteil über mich, aber das interessiert eigentlich auch nicht. Das ist nicht entscheidend. Aber Gottes Urteil ist entscheidend. Wie Gott mich sieht und beurteilt. Und unter den Maßstab stelle ich mich. Das sagt er damit. Unter den, der objektive Wahrheitsmaßstab über mein Leben ist das, was Gott denkt, was Gott zeigt und sagt. Darunter stelle ich mich. Das heißt für mich mal, sei vorsichtig mit den Beurteilungen. Sei vorsichtig, auch gerade wenn du dazu neigst, dich selbst zu verdammen, weil dir das eingeredet worden ist. Sei vorsichtig. Glaub dem, was Gottes Wort sagt. Und wenn der sagt, du gehörst zu mir, aber, das ist Gottes Art, aber ich möchte noch weiter wirken, damit das in allen Bereichen sichtbar wird. Es hängt nicht daran, wie wir ihn beurteilen, sondern allein an seiner Stellung zu Jesus Christus. Und bevor wir über einen anderen Menschen richten, und richten ist für mich ein abschließendes Urteil fällen, der ist zum Beispiel, Das geht nicht. Oder auch nur abwertend denken, sollten wir, das ist Jesus, da hören wir Jesus den Balken aus unseren eigenen Augen ziehen. Zu richten, ein abschließendes Urteil zu fällen, das steht allein Gott zu. Und auch die allgemeine Einsortierung, in der ist ungeistlich oder der ist erwachsen oder der ist ein Baby, die halte ich für schwierig, zumal beim anderen. Auch hier will Gottes Wort uns zuerst motivieren, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich sage das immer, wir müssen uns manchmal ein Urteil bilden im Sinne von, was braucht er, wo ist Hilfe nötig, was sind die Dinge, die problematisch sind, was muss da passieren, in dem Sinne helfend, fürsorglich, aber keine Verurteilung. Und dann nochmal hier der Gedanke, vor der eigenen Haustür immer zuerst. Die nächste Gefahr ist aber auch, einen vollkommen überzogenen Anspruch an uns und andere abzuleiten. Gottes Wort fordert uns ja hier auf, geistliche Menschen zu sein. Und wir sehen das im Wort Gottes. Wir sind potenziell in der Lage, die Zielgedanken Gottes zu leben. Wir sind dazu in die Lage versetzt worden, die Zielgedanken Gottes zu leben. Und das soll ein Ansporn sein, die Möglichkeiten des neuen Lebens, das uns Jesus Christus erkauft und geschenkt hat, zu wollen und auszuleben. Aber dann kommen die anderen Bilder wieder ins Blickfeld. Ne? Entwicklung. Vom Kind zum reifen Christen, vom Säugling zum reifen Christen. Das braucht Zeit. Oder das Bild von der Frucht, die wachsen muss. Die braucht Zeit. Das heißt, ich muss da auch ein Stück, sag ich mal, nicht relativieren im negativen Sinn, sondern differenzieren. Es ist nötig, die geistliche Bestandsaufnahme immer wieder auch vom Heiligen Geist zu erbitten, die uns zeigt, wo wir durch unser ungeistliches Wesen und Leben selber Segnung Gottes verbauen und blockieren. Und dann will Gottes Geist uns dahin führen, dass wir wieder und stärker den Willen Gottes für unser Leben kennen und leben wollen. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und das merken wir ja. Wenn wir uns darauf einlassen, auf sein Reden, merken wir, es überführt uns. Wir merken aber auch, es wächst wieder eine Sehnsucht in uns, dass das zu Ende ist, dass das durchbrochen wird, dass das kein Thema mehr ist, das, wo wir jetzt noch hängen. Stärker den Willen Gottes für unser Leben kennen und leben wollen, auch was unser Wesen und Verhalten betrifft. Und dann können wir so beten, Herr, ich will jetzt auch in dieser konkreten Situation so denken und handeln, wie es dir entspricht, wie du es willst. Mach das mal als Praxis. Auf dich stürmen alle möglichen Dinge ein. Manchen von uns hat ja ein richtiges Paket in ganz vielen Dingen, die auf ihn einstürmen. Und die lösen in uns eine Reaktion aus. Und dann steh mal still und sag zu dieser Reaktion, halt, stopp, ich will erst was anderes tun. Herr, ich will jetzt auch in dieser konkreten Situation so denken und handeln, wie es dir entspricht, wie du es willst. Manchmal ist das ja so, da hast du gerade eine Situation gehabt, du hast spontan reagiert, dann kommst du aus der Situation raus, manchmal nur räumlich, und du merkst, der Heilige Geist sagt dir was ganz anderes als das, was gerade am Programm abgelaufen war. Das kann man ein Stück selber strukturieren. Und solche Entscheidungen, und so zu beten, das braucht jetzt einen Satz, den ich auch in der Freizeit gebraucht habe. Solche Entscheidungen sind Durchbruchsöffnungen für die Verwirklichung des neuen Lebens. Solche Entscheidungen sind Durchbruchsöffnungen für die Verwirklichung des neuen Lebens. Jesus gemäßes Leben. Ja, es geht um eine realistische Zielsetzung, um aus der Unmündigkeit herauszukommen. Wenn ich Hochsprung lernen will und mir die Latte direkt auf 2 Meter lege, werde ich scheitern und frustriert sein. Vielleicht sofort wieder aufgeben. Fang bei 1 Meter an und verbessere durch Übung deine Technik. Und dieses Übungsfeld stellt dir Gott täglich bereit. Das Übungsfeld ist der Konflikt, den du gerade hast. Das Übungsfeld ist das Problem, das dich gerade herausfordert. Das ist das Übungsfeld. Und manche Konflikte sind da, an denen wir leiden und denken, oh, wie furchtbar, und an denen ganz viel Negatives aufbrechen kann. Viele Dinge haben eine destruktive Kraft. Nicht nur jemanden nicht annehmen, auch viele Konflikte haben eine destruktive Kraft. Und wenn ich da die falschen Entscheidungen treffe, dann sind das Durchbruchsöffnungen für die destruktiven Kräfte, die mich kaputt machen und die die Beziehung kaputt machen. Wenn ich dann aber sage, hey, in der Situation ist eine Chance. Wie lebe ich sie jetzt Christus gemäß? Diese Konfliktsituation. Und wenn beide Parteien diese Frage so stellen würden, dann wäre die Wiederherstellung einfach. Wenn beide Parteien aber sagen, ich will mein Recht haben, kommst du keinen Schritt weiter. Kein Schritt. Gibt es keine Möglichkeit, weiterzugehen. Wir dürfen gerade auch, was unsere Persönlichkeit angeht, mit Wandlungswundern durch Jesus rechnen. Er wohnt ja in uns. Und gerade die Situationen, die uns überfordern, auch zum Beispiel jemanden anzunehmen, der uns verletzt hat, die bringen schnell ans Licht, was wir nur in und durch Jesus können. Und dann wird dieses Wort auf einmal für uns ein wunderbares Wort, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig und wird sichtbar, offenbart sich in unserer Schwachheit. Ein anderes Wort Gottes darf bei unserem Thema natürlich nicht fehlen, Johannes 15, 5. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Frucht ist jetzt ein anderes Wort für reife Christen, für das, was Jesus gemäß hervorgebracht wird, auch in der Persönlichkeit. Da geht es jetzt in dem Wort nicht primär um missionarische Frucht, sondern was da wächst in uns, die Frucht des Geistes aus der Beziehung zu Jesus. Das ist eines der Zeichen für reife Christen, bei Jesus bleiben. Wer bei Jesus bleibt, der wird verändert werden. Eigentlich ist das ein bisschen paradox, weil es eigentlich ein Zeichen von kleinen Kindern ist, dass sie in der Nähe der Eltern sein wollen und müssen ganz eng bleiben. Und weil es eigentlich auch ein Zeichen ist dann von ihrer Entwicklung und Reife, je älter sie werden, umso unabhängiger werden sie von Mama und Papa. In unserer Beziehung zu Jesus Christus ist es genau andersherum. Muss ich auch manchmal neu kapieren. Je reifer und erwachsener Christ ist, desto mehr wird er die Nähe Jesu suchen, bei ihm bleiben und sich von ihm verändern lassen. Da wächst dann was Wunderbares. Jesu Gesinnung, Jesu Wesen, da werden wir erwachsen. Das Letzte, die richtige Sicht der Dinge. Es folgt noch eine sehr weitreichende Klarstellung in unserem Bibeltext. Ich lese mal Vers 3b und 4. Beweist, also diese Rivalität und Streit, ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, der andere, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Ich habe gleich gedacht, Mensch, Paulus, mach daraus nicht so eine große Nummer. So, Menschen, die Gott nicht kennen, kannst du nicht ein bisschen tiefer hängen? Du hast Stuss geredet. Du bist, ne? So hätte ich das vielleicht gewertet, aber boah. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus sagt hier, wenn du dich nach den Maßstäben der Welt richtest, dann wirst du kein erwachsener Christ werden können. Keine geistliche Sicht der Dinge zu haben ist, reden wie Menschen, die Gott nicht kennen. Es nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen, heißt dann in der Konsequenz, auch nach menschlichen Maßstäben zu leben. Das ist in manchen Dingen ganz normal. Wenn wir einen Beruf lernen, dann lernen wir nach den Handwerksordnungen, nach der Ausbildungsordnung, nach den Studienvorgaben unseren Beruf. Ja, aber es gibt ja ganz viele Dinge, da gibt es Gottesmaßstäbe. Und dann kommt der Klassiker, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wovon prägen lassen? Da gibt es viele Bereiche, wo Gottes Maßstäbe ganz anders sind. In ganz vielen Lebensfeldern, Einstellungen, in ganz vielen Verhalten. Und gerade auch in der Frage des Umgangs, der Beziehungen, der Konfliktlösungen und so weiter. Was war da los in Korinth? Es gab neben anderen Problemen eben Lagerbildungen, die sich dann auch richtig voneinander abgegrenzt hatten und sich dann teilweise die Rechtgläubigkeit abgesprochen hatten. So fern und fremd ist das gar nicht. Paulus und Apollos haben bestimmt entsetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie sowas nicht wollten und weil sie es als zutiefst spalten und ungeistlich empfunden haben. So verhält sich die Welt, sagt der Paulus. So reden Menschen, die Jesus nicht kennen, keine reifen Christen. Das bringt uns ein weiteres Merkmal, das einen reifen Christen ausmacht. Er lässt sich seine Gedanken, seine Worte, sein Tun von Christus bestimmen prägen und nicht von den Ansichten der Gesellschaft. Das klingt erst einmal total gut und einleuchtend. Natürlich machen wir das so. Natürlich leben wir so. Wirklich? Ich glaube nämlich, dass das viel schwerer ist, als wir im ersten Moment denken. Denn wir sind Kinder unserer Zeit. Wir haben ganz viel andere Prägung. Wir haben die Prägung aus dieser alten Natur, wir haben die Prägung aus aktuellen gesellschaftlichen Dingen. Ich habe hier eine Menge Dinge, an denen ich das beweisen könnte, mache ich nicht aus zeitlichen Gründen. Ich denke, ihr könnt euch da allein ein Stück hinein. Werden wir endlich erwachsen? Auch darin, was unsere Meinung, unser Denken, unser Tun in allen möglichen Bereichen betrifft. Das wird nur gelingen, wenn wir uns Gott und seinem Reden aussetzen. Mit der Grundeinstellung, dass er die Wahrheit ist. Und das in allen Dingen. Und dass er die Wahrheit kennt. Und dass er uns diese Wahrheit auch gesagt hat. Und ich sie auch hören will. Lass uns Gottes Reden bewusst suchen, uns ihm bewusst aussetzen. Lass uns gerade in herausfordernden Situationen das suchen, wo wir merken, da geht ein Programm in uns los, dass wir vielleicht ahnen, das ist irgendwo anders als das, was Gott wollte. Und zu sagen, was wollte er nochmal? Und dann da dranbleiben. Ich will, was Gott will. Gottes Reden, lass es uns ihm aussetzen, um zu erkennen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist dann schon erwachsen, so zu beten, das zu wünschen, und das fördert die weitere Entwicklung. Amen.